Live after Lehramt.
Wie kann das sein, dass ich hier Anfang 30 bin? Ich habe einen Top-Beruf, ich verdiene super Geld, ich habe eine gute Ehe, ich habe gesunde Kinder, ich habe gefühlt alles, was ich je wollte und bin todunglücklich. Wo ist hier bitte der Haken? Und ich bin nicht drauf gekommen. Ich habe mich wie im Kreis gedreht und dachte, Romy, du musst doch jetzt hier irgendwie, das kann so nicht weitergehen. Ne? Also du musst doch glücklich sein mit dem, was du hast. Warum bist du das nicht? Und dann habe ich mich so auf den Weg begeben.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben. Ich habe mir heute wieder eine Gästin eingeladen und wir haben gerade schon ein kleines Vorgespräch geführt, denn wir haben uns länger nicht gesehen. Die Zusammenarbeit, die war 2023. Das bedeutet, man kann jetzt auf das schauen, was seitdem so passiert ist. Und das ist ein Thema, was mich persönlich auch betrifft. Ich habe die Romy heute eingeladen. Und Romy, du arbeitest heute mit Tieren, mit einem Tier, was ich auch persönlich zu Hause habe. Schön, dass du da bist, Romy, und dass wir mehr über deine Arbeit erfahren. Hallo.
Hallo Isabel, danke, dass ich da sein darf.
Super, du hast neulich dich bei uns gemeldet, einfach so, weil du mal von dir hören lassen wolltest, um einfach nochmal Danke zu sagen, was ich immer total schön finde, wenn man sich so verabschiedet hat aus einer Zusammenarbeit und man hofft, ja, ich hoffe, es wird gut für die Person und dann kriegt man irgendwann so aus dem Nichts eine E-Mail mit der Botschaft, ja, war genau das Richtige, mir geht's gut, es läuft. Und du hast uns geschrieben, ich habe meinen Beruf als Sonderpädagogin an den Nagel gehangen. Ihr habt mich durch das Coaching 2023 so sehr unterstützt und mir zu meinem Glück verholfen. Obwohl mein Business noch jung ist, kann ich jetzt schon sagen, Wahnsinn. Es wächst stetig, ich kann mich vor Arbeit kaum retten und fühle mich so viel besser in allem. Ja, mein Gott, was will man mehr? Das klingt richtig gut. Und du hebst besonders hervor, es gab eine Übung in unserem Coaching, die für dich so ein bisschen wegweisend war, nämlich eine Vision, wo du in 5 Jahren stehen möchtest. Das ist Teil unseres Lehrkraft-Navigator-Programms. Das ist so eine Hypnotrance, nennt man das im Coaching. Also es ist so eine Art von geführter, offener Tagtraumreise. Und was hast du da vor dir gesehen, Romy? Wo du in 5 Jahren, also damals wäre das dann, lass mal rechnen, 2028, ne, stehst.
Also ich habe gesehen, dass ich eine Feier gegeben habe für mein Business, was ein paar Jahre schon am Markt ist. Und ich bin die Chefin, also ich war in diesem Tagtraum der Mittelpunkt des Geschehens und meine ganze Familie und meine Kunden und die alle kamen zum Feiern und ich war einfach vom Gefühl her richtig, richtig stolz auf mich. Ich habe mich dort stehen gesehen, ich habe mich dort strahlen gesehen und dachte mir, genau da will ich mich auch in Wirklichkeit mal stehen sehen und nicht nur in einem Tagtraum. Und das war so toll. Ich hatte den Ort vor mir, ich wusste genau, wo das ist. Ich hatte die Menschen vor mir, die mir halt auch sehr wichtig sind. Also gerade so mein engstes Umfeld, wie die mich angeschaut haben, so voller Bewunderung und Stolz. Und da dachte ich, ja, Das ist mein Weg, ich werde den gehen.
Und wusstest du inhaltlich schon, was in diesem Business passiert?
Ganz konkret nicht. Ich wusste immer, dass es sich um Hunde drehen wird. Immer. Okay. Und ich, ja, das macht mich aus, meine Hunde, die und meine Leidenschaft mit Hunden zu arbeiten, das war schon immer mein Hobby, schon vor dem Lehrerberuf und hat mich immer weiter verfolgt und ich hatte aber nie den Mut, es vorher anzugehen. Dass ich vorher irgendwie mit dem Thema Hund selbstständig mache oder einen Beruf mit Hunden ergreife, das hatte ich immer beiseite geschoben.
Und was ganz konkret machst du heute mit Hunden?
Also ich bin Hundetrainerin, Hundephysiotherapeutin, wir haben eine Hundepension und wir haben auch einen Futterhandel für Hunde. Also eigentlich kann man so sagen, alles rund um den Hund.
Und ich habe gerade schon gesagt, da habe ich auch direkt einen Anknüpfungspunkt. Wir haben auch eine Hündin zu Hause, eine Labrador-Hündin, die ist 12 Jahre alt. Das heißt, ich, Ich kenne als Kundin all diese Geschäftsbereiche von dir. Wir waren mit dieser Hündin in der Hundeschule. Die brauchte mal eine Zeit lang Physiotherapie. Die ist Nahrungsmittelallergikerin, wie so viele Rassehunde. Das heißt, das Thema Futtermittel ist ständig bei uns. Und ich hatte auch als Kundin eben viele Berührungspunkte mit dem, was du anbietest. Und weißt, als Hundebesitzer ist man super froh, wenn man gute Ansprechpartner hat. Also wenn man merkt, die gehen nicht nur gut mit meinem Hund, also auch Hundepension war für uns mal Thema, ne? Die kennen sich aus rund um den Hund. Da fühle ich mich auch gut begleitet als Mensch in der Hundeschule. Denn in der Hundeschule, für diejenigen, die jetzt keinen Hund haben, lernen nicht nur die Hunde, sondern auch die Menschen lernen ja in der Hundeschule. Ne? Da können wir auch noch gleich drüber reden. Genau. Also, und ich weiß, als 10 Jahre Selbstständige auch, dass alles rund ums Haustier ein riesiger Markt ist. Also das sind Businesses, die gut laufen, ne?
Ja, und ich hätte mal nicht gedacht, dass ich das so breit gefächert machen kann, weil meine erste Intention war, ich möchte nur Hundetrainerin sein, bin Hundesportlerin, ich habe den Trainerschein und so weiter. Und dann kam ich aber, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, auf die Idee, vielleicht sollten wir da mehr draus machen. Und das war der Schlüssel zum Erfolg. Wovor ich mich eigentlich immer so ein bisschen gewehrt habe, dass ich sage, ah, ich will eigentlich keine Hundepension und ich will das nicht. Und nee, also mittlerweile bin ich da breit gefächert. Und ich denke, ich bin auch durch meinen Lehrerberuf sehr gut aufgestellt, weil wie du sagst, sind in erster Linie die Menschen, mit denen ich arbeite. Und die Menschen möchten gerne einen fachkompetenten Ansprechpartner, jemand, der gut kommuniziert, der sehr authentisch und ehrlich ist. Die Menschen möchten nicht, ich sag jetzt mal, verarscht werden. Ja. Die möchten ehrliche Anleitung, authentisch. Und ich merke das jetzt, ich sag mal, es sind noch nicht mal ganz 2 Jahre, der Kundenstamm, wie der sich aufbaut. Und ich habe jetzt schon so viele Stammkunden, die immer wieder kommen, über Training, Welpenspiel, Hundefutter, Hundephysiotherapie und so weiter. Und die erzählen das weiter, weil die zufrieden sind. Und mich halt auch so ein bisschen besonders. Ich bin halt, also es ist jetzt immer so negativ konnotiert, nicht nur Hundetrainer, sondern ich kann halt auch echt gut mit Menschen. Und ich habe auch, ich mag Menschen und deswegen bin ich auch zu meinem Lehrerberuf gekommen, weil ich mit Kindern arbeiten wollte. Und jetzt sind es halt Hunde und deren Besitzer und das macht mir halt richtig Spaß.
Mhm. Ja, und ich weiß selber, wenn man einen Hund hält und begleitet beim Aufwachsen, den schon als Welpen hat, dann wird man auch viel mit seinen eigenen Themen konfrontiert, wenn man halt versucht, diesem Hund Grenzen aufzuzeigen, ne? Also wie konsequent ist man eigentlich? Wie eindeutig kommuniziert man eigentlich mit diesem Hund? Wie sehr fordert man bestimmte Dinge dann auch wirklich ein von diesem Hund und lässt es ihm dann doch nicht beim zweiten Mal durchgehen? Und man ertappt sich immer wieder so bei Dingen, die man in anderen Lebensbereichen schleifen lässt. Also ich als Lehrerin habe gemerkt, in der Begleitung meines Hundes, der damals Welpe war, ja, bei meiner Klasse lasse ich das durchgehen. Also ich bin überhaupt nicht konsequent als Lehrerin meiner Klasse gegenüber. Und das merke ich bei meinem Hund sofort, weil der Hund, der ist natürlich anders als ein Kind. Mit dem kann ich ja wenig verbal argumentieren, ne? Mit dem kann ich körperlich eindeutig sein. Und der Hund merkt genau, wo ich meine Lücken lasse. Während ich mit Kindern vielleicht noch irgendwie versuchen kann, denen ins Gewissen zu reden oder sie zu manipulieren. Das funktioniert beim Hund nicht. Der kennt im Grunde nur 1 oder 0. Also so vollkommen eindeutige Kommunikation. Da habe ich gemerkt, wo ich selber meine Lücken habe, die mir auch als Lehrerin auf die Füße fallen. So, ne?
Das finde ich schon total spannend. Auch, es ist teilweise wie eine Art Psychotherapie, die ich betreibe, weil wie du sagst, die Hunde, die lesen dich zu 100%, die haben so ausgeprägte Sinne, die bei uns Menschen oft so abgestumpft sind und die geben dir halt das ehrlichste Feedback, was du bekommen kannst, was dir nie ein Mensch so geben wird und da eröffnen sich oft auch eigentlich so persönliche Geschichten, die ich da im Training habe, wo es nicht mal mehr um den Hund geht, sondern wirklich auch um die Person, wie du sagst. Mhm. Wie emotional kannst du sein, wie kannst du deine Gefühle gegenüber einem Hund oder auch einem Menschen auch wirklich ehrlich mal und so richtig explizit zeigen. Ich sag mal gut, so wie böse. Ne? Also wie sehr kannst du dich freuen und dich auch mal richtig zum Clown machen Und das ist ja genauso als Lehrer, ne? Wie sehr können wir das eigentlich noch zeigen, dass wir uns über gewisse Erfolge von den Kindern so richtig freuen, dass wir so richtig stolz sind? Und das geht so im Alltag so oft unter, ne? Und ja, das sind oft ganz parallele Themen auch zu der innermenschlichen Beziehung, so wie was wir mit dem Hund machen. Das ist, kann man meist so eins zu eins übertragen, wenn du dir dann die Beziehung von denen anguckst oder die Kinder und dass das beim Hund dann sehr ähnlich wird.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, Hunde haben eigentlich immer eine Rolle in deinem Leben gespielt. Das heißt, als Lehrerin hattest du auch einen Hund und hast mit dem aber auch richtig Wettkampfsport gemacht?
Richtig, genau. Ich mache das schon seitdem ich 16 bin, intensiv. Und deswegen sage ich, das hat mich vor dem Studium war das da, es war im Studium schon da und auch in meinem Beruf. Und hat mich letzten Endes war das dann auch ein wichtiger Punkt, warum ich den Lehrerberuf verlassen habe, weil ich sonst meinen Sport nicht so hätte weitermachen können. Es war nicht mehr möglich.
Aus terminlichen Gründen
Genau,
oder?
also wenn ich zum Beispiel, ich starte ja auf deutschen Meisterschaften, Weltmeisterschaften und da musst du dann halt, ich sag mal, jetzt dieses Jahr war die Weltmeisterschaft in Griechenland. Da muss ich halt 1,5 bis 2 Wochen einplanen, die ich nicht da bin.
Ja.
Und ich hatte das schon oftmals in dem Thema mit der Schulleitung, dass ich erfragt habe, ist es möglich, dass ich vorarbeite, dass ich nacharbeite, aber ich brauche die Zeit, weil ich halt Anfahrt, Training, Wettkampf, das dauert, ne? Und das war nie möglich. Und das war dann noch so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, als ich am Scheideweg war, wenn ich mich für den Lehrerberuf entscheide, entscheide ich mich aktiv gegen mein Hobby, weil das kann ich dann nicht mehr machen. Punkt.
Verstehe. Das heißt, du bist auf so einem hohen Niveau international mit Wettkämpfen tätig. Hast du einen Titel mit deinem Hund geholt? Also was seid ihr? Ich sehe euch auf der Homepage mit Medaille und du hast einen
Ja.
Bundesadler auf deiner Kleidung.
Ja. Ich wurde 2015 Weltmeisterin mit einem meiner Hunde. Und ich züchte auch diese Hunde, also belgische Schäferhunde, Malinois nennen wir die. Und bin aktuell mit einem Hund aus meiner Zucht wieder am Start. Und wie gesagt, dieses Jahr war ich Siebter auf der Weltmeisterschaft und nächstes Jahr bin ich wieder qualifiziert. Da geht es dann nach Rumänien. Ja, also das ist halt, wir
Wow.
betreiben das exzessiv, mein Mann und ich.
Ja, wow. Was ich bei Lehrkräften, die ich begleite, öfter so mitbekomme, ist, dass Personen so über das Thema Schulhund auf den Hund kommen, ne? Also Hund mit in die Schule bringen und dann eher der Zugang zur tiergestützten Therapie. Du bist ja Sonderpädagogin. War das jemals ein Thema für dich?
Ja,
Hund mit, ja, okay.
also als ich angefangen habe, war das sogar ein ganz präsentes Thema, weil ich dachte, das macht mich aus. Und wenn ich dann noch diesen Beruf kombiniere mit dem, was mich ausmacht, dem Thema Hund, dann wäre das ja eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Aber da wurde ich wieder abgewiegelt. Meine Schulleiterin war hundeallergisch und sie möchte
Oh.
dass nicht, dass Hunde in der Schule sind. Punkt. Da gab es auch keinerlei weiterführende Gespräche. Und wir haben ganz andere Sorgen an der Schule, als uns jetzt hier um Schulhunde zu kümmern. Und das war dann wieder so, immer wenn ich irgendwie versucht habe, eine Initiative zu ergreifen, aus Idealismus wurde ich abgewiegelt. Also was auch wieder ein Punkt war, dass ich sage, schade,
Okay.
wäre möglich gewesen.
Ja, ich weiß, das Thema Schulhund, das hat viel Potenzial, auch nicht nur im Kollegium oder von der Schulleitung abgewiesen zu werden, sondern dann auch bei Eltern. Ich kenne eine Schule, die hatten einen Schulhund, das war alles ein total tolles pädagogisches Konzept und dieser Schulhund war in einer Klasse und hat einem Kind ein Leberwurstbrot aus der Hand geschnappt. Das hat eine Riesenwelle gemacht. So, und dann wurde der Schulhund abgeschafft.
Oh
Ja.
Gott.
Ja.
Aber du hast ja auch mal, du hattest mal in deinem oder in dieses Buch aus Neuseeland, wo diese Lehrerin
Der
nach
tanzende
Neuseeland.
Direktor.
Genau, und das habe ich mir angehört, als Hörbuch und da war ja auch immer ein Schulhund da. Und das fand ich auch so toll, dass Schule lebendig wird in allen Facetten. Aber
Jetzt haben wir gerade schon darüber geredet, dass in der Hundeschule der Lernende ja nicht nur der Hund ist, sondern auch der Mensch. Du hast auch gerade schon ein bisschen mehr darüber erzählt, wie sehr das auch in persönliche Themen reinreicht. Und du hast ja da jetzt Menschen mit ihren Hunden, die du teilweise wahrscheinlich einzeln begleitest, teilweise in Gruppen. Und diese Menschen haben dann verschiedene Aufgabenstellungen, was sie mit ihrem Hund so bewältigen sollen. Rückruf aus dem Spiel oder was weiß ich, ne? Und ich habe mich gefragt, aus deiner Beobachtung, wie ähneln sich Hundebesitzer und Schüler in der Arbeit? Also letztlich ist es ja eine pädagogische Arbeit mit Menschen. Und Menschen sind Menschen, egal ob sie jung sind oder älter und egal ob im Kontext Tier oder im Kontext Matheunterricht. Was sind Dinge, die du eigentlich auch außerhalb der Arbeit als Lehrerin beobachtest?
Dass wir immer wieder an die gleichen Punkte stoßen, dass es oft darum geht, wie fleißig sind die Leute, wie strukturiert arbeiten Kinder oder Erwachsene, wie weit sind sie bereit, sich zu öffnen oder einem Thema auch hinzugeben. Oder wir stoßen halt oft auf das Thema Bequemlichkeit. Und dann hat man natürlich auch so die Streber in der Hundeschule, sagen wir mal, die wirklich fleißig sind, die auch gute Hunde haben. Und das ist halt das Schöne, wenn die Teams kommen. Der Mensch kann mir sonst was erzählen, der Hund lügt nicht. Und ich sehe ganz genau, ob geübt wurde, wie geübt wurde, wie gut die Bindung ist, ob der Hund überhaupt Lust hat, mitzuarbeiten. Also dieses Thema Motivation steht ja an erster Stelle. Und da hast du natürlich auch, wie gesagt, die Hunde lügen nicht. Die Hunde, die dann da sitzen und sagen, oh, pff, gar keine Lust, weil der Mensch eigentlich, der Lehrer in dem Sinne, ich mache sie ja zu Lehrern, nicht die Fähigkeit hat, mit dem Hund den Hund abzuholen. Und da arbeite ich in allererster Linie dran. Wie motiviere ich überhaupt den Hund, dass er überhaupt Lust hat, mit mir zu arbeiten? Na, und das ist ja immer wieder das gleiche Thema. Oder wie motiviere ich denn meine Schüler, dass sie überhaupt eine Sinnhaftigkeit in dem sehen, was sie da machen müssen mit mir? Das war für mich immer so das allerwichtigste Thema, was on top von allem ist. Dieses Thema Motivation und Erleben von Sinnhaftigkeit im Tun.
Du hast gerade schon angeschnitten, inwiefern ist deine Expertise als Lehrerin von Vorteil für das, was du heute tust?
Sehr, sehr, sehr wichtig. Also deswegen bereue ich es an der Stelle heute auch nicht, dass ich Lehrer war, weil ich durch die ganze Ausbildung und durch die Praxis so viel gelernt habe, wie ich mit Menschen kommuniziere, wie ich auch gewisse Inhalte aufbereite, dass sie leicht verständlich sind, obwohl sie für den Laien von außen sehr komplex aussehen, dass ich das so runterbreche in die einfachsten Einheiten, dass das für alle greifbar ist. Und dass ich mit ganz, ganz viel Wertschätzung mit jedem arbeite. Egal mit welchem Hund der kommt, egal mit welchem Problem, egal aus welcher Schicht, dass ich jeden erstmal annehme, so wie er ist. Und wir arbeiten von dem Punkt an, wo er da steht. Und ich stülpe niemandem etwas über, sondern wir sind halt sehr individuell. Und deswegen bin ich halt auch ein großer Fan von Einzeltrainings oder halt, wenn, dann ganz kleine Gruppen und halt ganz viel auch zu Hause arbeiten, weil davon lebt das Hundetraining, dass ich halt wirklich individuell auf den Menschen und auch auf diesen Hund eingehen kann. Weil das ist halt genauso wie in der Schule. Ich kann mir da eine Gruppe zusammenstellen mit 20 Hunden. Da kriege ich einen Nervenzusammenbruch als Hundetrainer. Die Menschen sind unbefriedigt, frustriert, die Hunde sind frustriert und es hat für mich keinen Lerneffekt. Also dafür stehe ich nicht und ich möchte, dass das qualitativ hochwertige Arbeit ist. Und das habe ich jetzt auch. Ich hatte gestern, mich sprechen immer so viele an, oh, können wir ein Gruppentraining machen? Können wir ein Gruppentraining machen? Rumi, bitte, bitte. Und ich habe einen Welpen. Oh, und da sträuben sich mir so die Nackenhaare, weil ich denke, nein, ich möchte das erst individuell besprechen. Und wir müssen erst mal individuell gucken, was bringt dein Hund mit? Was bringst du mit, um einen Weg zu finden? Und da habe ich das in meinen Status gestellt und da habe ich so viele Zuschriften bekommen. Also so wie ich das jetzt so sage, dass ich halt nicht für Gruppentraining am Anfang bin, sondern wir erstmal individuell arbeiten, dass ich mich jetzt nicht retten kann und ich jetzt ach, eigentlich 2 oder 3 Kurse starten müsste, wie ich mir das so ausgemalt habe. Weil die Leute, das meinte ich halt auch am Anfang, die möchten, dass man ehrlich damit umgeht und die sehen auch die Probleme, die in solchen Gruppen und so sind. Aber die kennen es nicht anders. Auch es geht anders. Ich bin nicht die Standard-Hundeschule. Und das macht mich, denke ich, auch aus, dass ich da auch sehr pädagogisch, didaktisch denken kann, weil ich das ja gelernt habe, dass das halt, was macht Sinn? Und wie kommen wir am effektivsten zu den individuellen Zielen? Es hat ja auch nicht jeder das gleiche Ziel mit seinem Hund.
Ja. Kann ich total nachvollziehen. Also jetzt gehen wir so ein bisschen in die fachlichen Themen rein, die jetzt vielleicht manche Hörer schon nicht mehr nachvollziehen können, ne? Aber nur einmal ganz kurz aufgegriffen, am Anfang im Einzel zu arbeiten, denn wenn ich mich an meine eigene Hundeschulerfahrung erinnere, gerade als der Hund noch nicht gefestigt war und ganz jung, da wurden manche Übungsszenarien aufgebaut, wo die eigentlich nur scheitern konnten, weil es so viele Ablenkungen für den Hund gab. Und der Hund macht dann, hat ja dann sofort ein Erfolgserlebnis und merkt, ah, damit komme ich durch. Weil alleine das ganze Szenario so aufgebaut ist, dass der Hund eigentlich schon super viel mitbringen muss, um dieses zu bewältigen. Also zum Beispiel irgendwie einen Rückruf, wo er dann was herbringen soll, während 15 andere Hunde kläffen und dann läuft der Hund halt irgendwo rum. So, dann merkt der Hund, ach ja, ich darf hier auch rumlaufen. So, ne? Und das ist ja sehr behavioristisch am Anfang, ne? Der Hund muss mehrmals merken, ah, okay, ich darf nur zu der laufen. Und da, das ist das Richtige, was von mir erwartet wird. Ja, von daher, das kann ich total gut nachvollziehen. Auch deinen Qualitätsanspruch, dass du das anständig begleiten möchtest.
Ja, genau, das ist jetzt das Beispiel. Ich sag mal, die Leute kommen mit dem Anspruch, der soll den Rückruf machen, der soll Sitz, Platz, bleib machen. Ja, also das wissen ja jetzt auch alle, die keinen Hund haben, was das so bedeutet. Das ist unser Ziel, ja. Aber wie komme ich denn dahin? Und ich kann ja nicht am Ziel starten mit Hunden, die alle aus verschiedensten Backgrounds kommen. Deswegen habe ich gesagt, ich starte halt mit einem 8-Wochen-Kurs und wir starten erstmal damit, dass dein Hund und du lernt, dass es gemeinsam Spaß macht, irgendwas zu lernen. Quasi wieder im Urschleim, im Fundament anfangen, Motivation. Motivation vom Menschen und vom Hund. Und erst wenn ich das in einem kleinen Setting zu Hause mit X Übungen mache, die vielleicht nicht Sitz, Platz, Steh und Bleib sind, sondern auch vielleicht Tricks üben, erstmal den Spaß an der Sache finden und dann Stück für Stück raus in die Settings, bis ich mal sagen kann, in einem Gruppensetting von 15 Hunden, schafft es mein Hund, dort liegen zu bleiben, sich auf mich zu konzentrieren, weil er weiß, bei mir ist der absolute Jackpot und kommt auf einen Rückruf dann wirklich zu 120% nur zu mir. Das ist das Ziel. Und das meine ich mit der didaktischen Sache, wie komme ich aber dahin? Da müssen wir woanders anfangen. Und in den meisten Hundeschulen, was ich so sehe, 98%, wird halt sehr stumpf gearbeitet und da werden die Hunde halt, und das ist halt nicht mein persönlicher Anspruch. Und das Feedback, was ich von den Kunden bekomme, ist halt wirklich positiv, weil die sagen dann, ja, Romy, du hast recht. Du hast absolut recht. Und endlich spricht das auch mal jemand aus und wir fühlen uns bei dir auch so wohl, weil du uns halt auch abholst. Ja, und das, ich sag mal, ein schöneres Feedback kann ich dann nicht bekommen als das, was die Kunden mir so geben. Und wenn sie natürlich wiederkommen. Also das ist immer das Beste, ja.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du schon gesagt, der Hund spielt eigentlich schon eine Rolle in deinem Leben, seit du etwa 16 bist und hatte aber wahrscheinlich eher so einen Hobbycharakter, ne? Und du hast dich ja dann für das Studium der Sonderpädagogik entschieden. Was war denn der Hintergrund dieser Berufswahl?
Das Thema Hund ist in meinem Leben schon immer präsent. Meine Mutter war schon in der Rettungshundearbeit. Und als ich dann soweit war, habe ich mir natürlich zeitnah meinen eigenen Hund gewünscht und bekommen. Und dann ging das los, genau, hobbymäßig. Und dann stand das Thema Berufswahl auf dem Plan. Und ich hatte Abitur gemacht und dachte mir, okay, was machst du jetzt? Okay, du willst mit Hunden arbeiten, also geh zur Polizei. Die haben Hunde, da kannst du mit Hunden arbeiten. Gut, habe ich gemacht. Ich wurde auch von zwei Bundesländern angenommen. Und dann war ich dort zu dem letzten Personalgespräch und da wurde mir klipp und klar gesagt, Frau Meier, also früher hieß ich noch anders, es ist schön, dass Sie mit Hunden arbeiten wollen. Sie werden aber in den gehobenen Dienst eingestuft, also werden Sie administrativ tätig sein und nicht am Hund. Dann habe ich gesagt, okay, das ist nicht mein Ziel. Ich möchte am Hund arbeiten. Dann fällt das für mich aus. Also habe ich die Sachen abgelehnt und habe mir dann Plan B geschaffen. Dann hatte ich ein BA-Studium bei einer Supermarktkette, weil ich dachte, oh, da verdient man gut Geld und das wäre auch was für mich. Die haben aber gleich gesagt, wenn sie so ein intensives Hobby haben, das werden sie dann fallen lassen müssen, weil wenn sie hier im Einzelhandel tätig sind, ist das zeitlich nicht möglich. Okay. Also habe ich überlegt, was kann ich noch machen, wenn es nicht Hund mit Arbeit mit Hunden ist, also mit Kindern. So, mit Kindern kann ich auch gut. Und dann habe ich angefangen, Grundschullehramt zu studieren. Und habe dann zeitnah gemerkt, dass das nicht mein Studiengang ist und habe dann angefangen, umzuswitchen nach einem Jahr zum Sonderpädagogikstudium, weil das hat mich abgeholt. Wie arbeite ich mit verhaltensauffälligen Kindern, also Angst, Aggression, ADHS? Wie arbeite ich mit Kindern, die Lernschwächen haben? Das hat mich schon immer interessiert, weil das Thema, ist es Genetik oder ist es die Sozialisierung, die fehlgeschlagen ist? Und wo können wir die Kinder abholen und wie weit können wir die Kinder bringen? Vielleicht trotz schlechten Bedingungen. Das hat mich unheimlich interessiert und deswegen habe ich da auch für das Studium sehr gebrannt.
Okay, für das Studium sagst du.
Ja.
Und dann kam natürlich wahrscheinlich irgendwann das Referendariat und dann kam die normale alltägliche Berufspraxis. Ab wann hat sich bei dir denn ein Störgefühl eingestellt?
Ein Störgefühl, das ist ein gutes Wort. Also ich habe wirklich, ich fand das die ganze Ausbildung, das Ref auch total interessant und ich hatte auch super Mentoren, die mir viele Sachen aufgezeigt haben, auch alternativ, die mich richtig begeistert haben. Und auch im Ref war ich dann noch richtig zu 100% dabei, habe auch ein gutes Ref abgelegt und dann ging die Arbeit los und eine Mentorin sagte, und ich hatte damals dann schon mein erstes Kind, fangt erstmal Vollzeit an, ihr könnt mit den Stunden ja immer noch runtergehen. Aber fangt erst mal voll an. Okay, also habe ich voll angefangen. Und dann saß ich eigentlich schon nach 2 Wochen in meinem Zimmer mit meiner eigenen Klasse, hatte dann noch Fachunterricht. Also ich hatte jeden Tag volles Programm. Und das war eine 9. Klasse Geografie. Und da haben, weiß nicht, von 12 Kindern 3 völlig quergeschlagen. Und da habe ich so aus dem Fenster geguckt und dachte mir, also irgendwie würde ich jetzt am liebsten wieder zurück zu Kaufland an die Kasse. Und dachte, oh Gott, das soll ich jetzt hier jede Woche und jeden Tag irgendwie so ertragen, dieser Nervenkrieg und dass man da alleine dasteht und dann war ein Lehrer krank und das wurde ja immer mehr und mehr. Aber jetzt mal so Revue passieren lassen, habe ich das auch durch deine Podcasts. Das war eigentlich so der erste Moment, wo so ein großes Fragezeichen in mir aufgeploppt ist. Ist das wirklich das, was ich hier wollte?
Hattest du denn
Und
Praxis? Oh, entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen.
nee.
Okay, hattest du Praxisanteile im Studium oder ich meine im Referendariat ja sowieso, aber man kann ja sagen, ja, okay, also im Studium gab es ja Praktika, das hättest du ja früher merken können, oder? Böse gesagt.
Ja, ich hatte Praxisanteile und da habe ich aber total gemischte Sachen gesehen. Also mein Herz brannte immer für die alternativen Schulen und alternative Systeme der Schule schon immer, weil ich als Kind so gepolt war, ich habe unheimlich gerne selbstständig gearbeitet. Ich habe gerne Arbeitsaufträge bekommen und wollte die alleine lösen und freier arbeiten und nicht so eingeschränkt. So war ich schon immer. Und jedes Mal, wenn so diese alternativen Sachen waren, da habe ich natürlich versucht, die Praktikas immer an solchen Schulen zu machen, Montessori und was es nicht alles gibt. Und dann gab es natürlich auch Praktikas, wo ich so an städtische Schulen musste, wo ich dachte, oh, puh. Ja, aber ich habe so in meiner Bubble gelebt hier auf dem Land und dachte, naja, wenn das in der Stadt so ist, in so einem Ghetto ist ja okay, aber bei mir wird das mal anders sein, ne? Und wenn ich mal eine Klassenleitung habe, kann ich ja meine eigenen Klassenregeln aufstellen und mein eigenes System machen und bin ja mein eigener Chef. Ja, aber das System hat mich dann erstickt.
Wann hat sich denn zum ersten Mal der Gedanke manifestiert, wirklich es durchzuziehen und den Lehrberuf niederzulegen?
Also, das war, ich hatte wie so eine, wie soll ich sagen, wie will man es betiteln, Midlife Crisis, depressive Episode. Ich war krank 2 Wochen und hatte eine Grippe und war echt körperlich sehr angeschlagen. Und das, was ich alles so täglich eigentlich gemacht habe, konnte ich nicht mehr machen. Und dann bin ich wie in so ein tiefes Loch gefallen, dass ich total unglücklich war, jeden Tag unglücklich und genervt war und habe mich gefragt, wie kann das sein, dass ich hier Anfang 30 bin? Ich habe einen Top-Beruf, ich verdiene super Geld, ich habe eine gute Ehe, ich habe gesunde Kinder, ich habe gefühlt alles, was ich je wollte und bin todunglücklich. Wo ist hier bitte der Haken? Und ich bin nicht drauf gekommen. Ich habe mich wie im Kreis gedreht und dachte, Romy, du musst doch jetzt hier irgendwie Das kann so nicht weitergehen, ne? Also, du musst doch glücklich sein mit dem, was du hast. Warum bist du das nicht? Und dann habe ich mich so auf den Weg begeben und da wirklich rauszugehen. Ich hatte euer Programm schon vorher gemacht. Also, ich hatte vorher schon mal so überlegt, rauszugehen, habe es mir aber nie getraut und habe dann mal gegoogelt und da bin ich zu euch gekommen und habe das dann heimlich angefangen. Habe das auch nie jemandem erzählt, weil ich das erstmal für mich innerlich klären wollte. Wo geht die Reise eigentlich hin? Und dann nach 5 Monaten in eurem Programm habe ich diese Krankheit gehabt. Und da war dann eigentlich, also nee, nicht eigentlich, es war definitiv klar, da ist bei mir so der Groschen gefallen, so geht es nicht weiter. Jetzt muss ich hier in diesem Leben von mir was verändern, weil ich habe 3 Kinder und wenn die eine Mutter haben, die jeden Tag unglücklich ist und genervt, das kann es nicht sein. Also das ist nicht mein Anspruch. Nicht als Mutter, nicht als Frau, nicht als Hundesportlerin und nicht für mich. Und da war es für mich vorbei. Und da bin ich dann zum Hausärzten, da habe ich der das auch genau wie jetzt so gesagt. Ich sage, ich verstehe nicht, was mein Problem ist, aber ich muss was ändern. Und das war kurz vor Weihnachten. Und da hatte ich, mein erster Gedanke war, ich muss zu irgendeiner Psychotherapie. Ich muss das klären. Ja, und da ich hier nicht in einer gut besiedelten Region lebe, gab es keine Termine vor 3 Monaten. So, und da musste ich dann selber irgendwie Initiative ergreifen und was tun. Und da habe ich mich dann wirklich auf den Weg gemacht und habe gesagt, jetzt hier ändere ich gewisse Sachen.
Okay.
Beruf, Gesundheit, ja.
Jetzt hast du gerade selber schon gesagt, du hast 3 Kinder und die sind auch noch recht jung. Ich habe natürlich auch andere Personen im Coaching, die junge Kinder haben und ich kenne die Themen. Oft sind gerade auch die Frauen Hauptverdiener. Weiß nicht, ob das bei euch der Fall war, keine Ahnung, aber man trägt ja nun wirklich ordentlich zum Familieneinkommen bei mit diesem Beruf. Und die Kinder sind auch noch jung. Oft ist auch die Betreuungssituation sehr volatil, bis die dann eingeschult sind und so. Das ist immer ganz gut, wenn man als Ehepaar da flexibel ist und wenn der eine zumindest unkündbar ist, ne? So, das ist ja immer das Thema. Das heißt, es ist ein Riesenthema, gerade auch mit jungen Kindern, sich aus diesem Beruf zu lösen. Und du hast dann den Weg auch noch in die Selbstständigkeit mit einem Business gewählt. Wo andere vielleicht sagen, naja, wenn ich mich löse, dann aber eine Festanstellung mit einer halben Stelle. Also muss ja was Sicheres sein. Und ich habe 3 kleine Kinder, also halbe Stelle, Festanstellung. Möglichst remote kann ich von zu Hause arbeiten. Vollkommen legitim. Aber das sind so Gedankengänge, die ich ganz oft beobachte. Inwiefern haben diese Gedankengänge bei dir eine Rolle gespielt?
Natürlich sind die auch da. Ich hatte meine Rechnung jeden Monat zu bezahlen. Wie du sagst, als Lehrer ist man ja auch Hauptverdiener. Also das war ich auch. Und dann hatte ich erst ja, bevor ich überhaupt daran gedacht habe, auszusteigen, in dem System versucht, sämtliche Sachen auszuschöpfen, um Erleichterung zu schaffen. Weil es hat sich ja angebahnt. Ich bin ja nicht durch Zufall zu euch gekommen, sondern ich hatte ja schon die Gedanken. Ich habe es ja schon gegoogelt. Und dann bin ich Stück für Stück. Also erstmal bin ich im System im Bundesland gewechselt, in eine andere Schulart, weil ich dachte, okay, du gehst aus dem Setting Förderschule raus, an einer normalen Schule, also ich sage jetzt mal an einer normalen Oberschule oder Gesamtschule, ist es jetzt nicht so dramatisch, ne? Dann habe ich erst das probiert. So, dann war ich an der neuen Schule, dann hatte ich x Versprechungen bekommen, Fachlehrer, keine Klassenleitung, bla bla. Ach, es wurde alles nicht gehalten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt mal mit den Stunden Stück für Stück runter. Vielleicht erleichtert mich das. So. Und dann bin ich auf 18 Stunden und zum Schluss war ich auf 13 Stunden. Also die geringste Zahl, die ich überhaupt machen kann. Und selbst da wurde ich 4 Tage die Woche an die Schule zitiert und musste Deutsch als Zweitsprache machen. Alles so Zusätze, die ich eigentlich ja gar nicht in erster Linie machen wollte oder sollte. Ja, und da habe ich dann gesagt, nee, also irgendwie ist das so, als wenn ich in dem Labyrinth bin und ich komme nicht raus. Ich stoße immer wieder mit dem Kopf an jede Wand, aber ich komme hier in diesem Bereich nicht an mein Ziel. Und trotzdem müssen zu Hause die Rechnungen bezahlt werden. Und dann habe ich das natürlich auch mit meinem Mann besprochen. Und der war immer sehr pessimistisch und hat gesagt, nee, du hast so einen tollen Job und der ist so sicher und ja, wie halt diese ganzen Argumente so sind und was willst du denn sonst machen und du kannst doch nicht raus und schon gar nicht in die Selbstständigkeit. Was soll denn das werden? Ne? Ja, und Und ich hatte dann aber so einen inneren Idealismus oder so. Und das ist das, das habe ich neulich auch in der Werbung von dir gesehen. Dieser Angstbereich, wo auch dein engstes Umfeld dir immer wieder diese Fragezeichen zuwirft. Na ja, aber das wird nicht gleich laufen und du wirst nicht. Und das irgendwie hatte ich da innerlich immer so ein Ankämpfen, wo ich dachte, nee, ich bin gut in dem, was ich tue. Ich bin eine, also ich war so überzeugt innerlich von mir, dass ich das schaffen werde. Und der Leidensdruck war dann zum Schluss so groß, dass ich gesagt habe, egal wie es weitergeht, aber so geht es nicht mehr weiter. Schule ist keine Option mehr. Und wenn ich Nachhilfe gebe parallel und wenn ich Regale bei Aldi einräume, aber ich gehe nicht mehr zurück an diese Schule. Das macht mich innerlich kaputt. Und das war eine ganz klare Entscheidung. Und als ich die eigentlich innerlich gefällt hatte, hat sich mein Umfeld angepasst. Als ich dann kommuniziert habe, egal was ihr für Kritiken habt, es mag sein, es wird vielleicht stimmen, dass ich scheitere. Das kann alles sein, ja. Aber ich mache den Schritt jetzt, weil ich kann so nicht mehr weitermachen. Und ja, das war einfach dieses, und da habe ich jetzt auch, ich bin ja immer noch in Kontakt mit den Lehrkräften, wo wir auch in der Fokusgruppe zusammen waren. Entscheidung, also bereit zu sein für etwas, ist kein Gefühl, sondern es ist eine ganz klare Entscheidung. Und das war für mich so, der Schalter war umgelegt mit dieser Krankheitssache, wo ich nicht mehr mich glücklich gefühlt habe. Und da war klar, jetzt oder nie. Entweder bleibe ich jetzt in dem Beruf und gehe innerlich ein und werde eine total unzufriedene Frau und ergebe mich und hänge mein Gehirn gefühlt jeden Morgen an der Türklinke und nehme es Nachmittag wieder mit. Das kann ich aber nicht. Und so will ich nicht leben. Ich möchte wenigstens das Gefühl haben für mich, dass mein Tun einen Sinn hat. Und dass ich damit, egal was es ist, und wenn es Regale einräumen bei Aldi ist, ist mir egal. Aber ich bin damit zufrieden. Punkt. Und das war eine ganz klare Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Und ich bin dann auch so weit gewesen, dass ich ja gesagt habe, ich war ja nur 13 Stunden. Ich hatte ja schon nicht mehr dieses große Einkommen. Ich hatte schon gewisse Sachen runtergeschraubt. Ja, meine Ansprüche runtergeschraubt. Okay, ich verdiene hier nicht netto so und so viel im Monat, sondern es sind halt nur noch so viel. Aber das Schulsystem hat mir keinerlei Optionen gelassen. Und die haben ja auch versucht, in der Krankheit mich definitiv zu behalten. Und haben gesagt, sie können sich sogar eine Schule aussuchen, sie können sich die Stunden frei wählen. Hauptsache, sie bleiben als Lehrerin für uns hier da. Und dann habe ich wieder gefragt, okay, selbst wenn ich jetzt 4 Stunden mal einmal in der Woche komme, na, dass ich eine Anstellung habe und versichert bin, kann ich mir dann auch wieder vor- und nacharbeiten, falls ich mal 2 Wochen ein Zeitfenster brauche für diese Meisterschaften? Nein, das geht natürlich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist jetzt diese letzte Option auch gestrichen. Weil das wäre natürlich jetzt mal unter uns, also es wäre natürlich optimal gewesen. Ich bin noch angestellt. Ich muss nicht ins Beamtum. Ich bleibe in der Anstellung. Ich bin krankenversichert und kann nebenher mein Hundebusiness machen. Aber es ist ja wieder wie eine Fessel gewesen. Ich hätte da wieder so viele Kompromisse in dem Hundethema eingehen müssen, wo ich gesagt habe, wenn ich es jetzt mache, dann ganz oder gar nicht.
Also wirklich Hut ab vor dieser Radikalität, mit der du den Schalter umgelegt hast. Definitiv.
Ein Thema war da auch, was mich dazu bewegt hat, und das war auch eine Übung bei euch im Coaching. Da sollten wir über unsere eigene Grabrede nachdenken. Also das war so eine Übung, wenn du jetzt deine eigene Grabrede schreiben würdest, wie sollte die so aussehen, ne? Und da dachte ich wirklich so dieses Friedhofssetting, meine Kinder stehen da, was werden meine Kinder dann von mir sagen, was sie für eine Mutter hatten? Hatten sie die Mutige, die Risiko ergriffen hat, die aber ihren Job geliebt hat, die dafür gelebt hat. Und vielleicht war es nicht immer die Reichste, aber die war mit dem, was sie hatte, glücklich. Oder war das die genervte, sicherheitsliebende, innerlich tote Lehrerin? Und da war für mich, das war auch so ein Aha-Ding, wo ich dachte, oh Gott, nee, ich will, dass meine Kinder wirklich mich als Inspiration sehen. Eine Mutter, ich habe ja 3 Töchter, eine Mutter, die ein weibliches Vorbild ist für ihre Töchter in allem, was ich tue. Ob es die Erziehung ist, ob es Geburt ist, ob es Job ist, egal was, dass die was von mir mitnehmen. Das ist
Ja.
ja auch wichtig, dass ich denen innerlich was mitgebe und dass ich
Ja.
glücklich bin.
Auf jeden Fall. Ich habe nur eine Tochter, aber das Thema weibliches Vorbild. Das ist auch sehr in meinem Bewusstsein, weil ich auch weiß, ich bin in den Lehrberuf reingeraten, auch weil es mir an weiblichen Vorbildern gemangelt hat, an Inspiration, was ich denn sonst noch so machen könnte, was ich sonst so studieren könnte, wie lebbare Modelle sind. Ja, und dann bin ich da reingekommen und ich möchte heute wirklich viel bewusster für meine Tochter was vorleben.
Ja, meine große Tochter, die hat mich halt auch oft gefragt, Mama, warum hast du diesen tollen Beruf als Lehrerin aufgegeben? Und ich habe ihr das dann auch ganz klar so erzählt, wie ich mich gefühlt habe, damit sie halt auch hört, dass was mich bewegt hat, dieses innere Streben nach einem Sinnempfinden. Und ich möchte auch gerne, dass sie was tut, egal was sie mal tut, und sagt, das erfüllt mich. Egal was es ist, und wenn es bloß dieses nur Hundetrainer ist, ja in der Gesellschaft so ein bisschen negativ konnotiert, aber na und? Ich bin viel glücklicher und das Umfeld strahlt ja mit, wenn du auch strahlst und egal was du tust. So, ja, ich finde das unheimlich wichtig, dieses weibliche Vorbild. Und ich aus meiner Familie. Deswegen, ich bin ja eigentlich, ich war ja die erste Lehrerin. Also es war nie jemand bei mir Lehrer und meine Eltern waren selbstständig. Also sie waren erst angestellt und selbstständig und das waren ja so meine Vorbilder. Und da habe ich ja auch gesehen, was möglich ist. Und da, ich bin halt familiär so geprägt eigentlich als selbstständig denkendes Individuum. Und dann ins Beamtentum reinzugehen, das war für meine Eltern so, oh, ja, krass, ja, ja, jetzt bin ich wieder raus. Und sie konnten es gut verstehen.
Okay, aber für manche sind ja die Eltern der größte Bremsklotz, ne? Also, weil die Eltern genau die Angepassten sind, die Sicherheitsfanatiker, oft auch die Beamtenelternhäuser, die Kopf stehen, wenn das brave, angepasste, bis dato brave Töchterlein jetzt plötzlich all die Werte in Frage stellt, die die Eltern ja ihr Leben lang gelebt haben. Das war bei dir dann aber offensichtlich, die haben innerlich die Korken knallen lassen, oder?
Ja, also ich glaube schon, dass sie mich absolut verstehen konnten. Also ich hatte immer das vollste Verständnis meiner Familie, also von meinen Eltern. Und wenn wir zusammensaßen und auch jetzt sitzen, wir können immer spinnen und Pläne machen und was man ja so machen muss als Selbstständiger, um immer sich weiterzuentwickeln. Und das war eher mein Mann, der aus einem Haushalt kommt, wo Beamte sind, der dieses Sicherheitsdenken hatte und dieses Risikoängstliche, der mich irgendwo so zurückgehalten hat. Aber ich sag mal, wir sind in etwa gleichaltrig und wir entwickeln uns ja auch gemeinsam weiter. Und mittlerweile sehe ich es auch in ihm, dass er sich auch durch meine Entscheidung, wie ich jetzt weiterlebe, auch weiterentwickelt hat. Dass er auch jetzt sagt, also wir sind jetzt viel offener geworden. Na, also das Leben ist halt so kurz. Ich bin jetzt 35. Es kann sein, ich bin jetzt an 50% meines Lebens schon angekommen. Und da, ich habe dann auch immer so gedacht, wie will ich, also zu wem gucke ich auf? Wer sind meine Vorbilder? Und Vorbilder sind für mich so die Leute, die für eine Sache brennen und am liebsten auch so lange für diese Sache arbeiten, bis sie tot umfallen. Und auch dieser Gedanke, oh, ich freue mich auf meine Rente oder so, das gibt es bei uns nicht. Also das gab es bei uns in der Familie noch nie, dieses, sondern es wird irgendwie immer gearbeitet und das ist ja auch schön, wenn man das gerne macht, was man da tut.
Ja, jetzt hast du gerade schon auf eine Coaching-Übung oder eine Coaching-Übung angesprochen, die auch noch mal sehr klarheitsverschaffend war. Inwiefern hat dir oder wobei hat dir die Zusammenarbeit ganz konkret geholfen?
Also ich fand eure Arbeit äußerst professionell. Erstmal in die Richtung, dass ich mir Klarheit verschaffen konnte. Warum bin ich eigentlich zu euch gekommen? Warum bin ich eigentlich zu der Google-Frage gekommen? Was sind die Fragezeichen in mir? Was sind meine Beweggründe? Ihr habt das mit so vielen Übungen, wo man sich selbst mit sich so beschäftigen musste, gut aufgelöst. Und dann viele Ausblicke gegeben, egal in welche Richtung es weitergeht, es geht weiter und man hat bei euch halt, wie zum Beispiel ich jetzt, ich hatte immer diesen Traum von der Selbstständigkeit Und bei deinem Mann zum Beispiel, der hat ja ganz viele solche Videocalls und Anleitungen gegeben zu diesen ganzen Themen. Das war halt, ich konnte mir immer was angucken, was mich gerade interessiert hat, was ein Thema war, was ich vorher noch gar nicht wusste. So Kleinigkeiten oder größere Sachen. Das war sehr, sehr bereichernd. Und was ich trotzdem, obwohl ich aus eurem Programm dann ausgeschieden bin, immer noch höre, sind deine Podcasts, weil die trotzdem, ich bin ja trotzdem auch Lehrer gewesen und ich habe ja auch Bekannte noch, die Lehrer sind. Und wir sprechen ja alle eine Sprache und wir verstehen uns und ich habe mich immer sehr abgeholt von deinen Podcasts gefühlt und deswegen bin ich ja auch ins Programm gekommen, so wie viele andere, durch deinen Podcast, weil ich dachte, endlich spricht es jemand aus, was eigentlich in mir drin schlummert und ich habe gar nicht selbst die Worte gefunden. Und du hast so Themen angesprochen, wo ich dachte, ja, genau. Genau das denke ich und fühle ich gerade. Und wenn du das schon, die ja auch aus dem Metier kommt, so thematisierst, dann kann das Programm ja nur gut für mich sein. Weil genau das ist ja mein Thema. Und wo soll ich sonst Hilfe finden, wenn nicht da, wo sich die Lehrer tummeln, die ja, wir alle eine Basis haben und das gleich, wie gesagt, die gleiche Sprache sprechen. Und ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt. Und wir sind immer noch in der Fokusgruppe in Kontakt. Ja, und man fühlt sich dann halt gehört und gesehen, weil die Leute, die Lehrer wissen, wovon wir alle sprechen, denke ich, die meisten.
Ja, danke dir. Es freut mich sehr und auch, dass du uns dann einfach noch mal ein Jahr oder fast 2 Jahre später noch mal eine Mail schreibst, wie es dir geht. Das freut mich immer so, weil man merkt, das ist mehr als eine geschäftliche Zusammenarbeit in Anführungszeichen, sondern das sind wirklich Themen, die ganz tief verbinden und wo es dann auch noch mal einfach die 10 Minuten wert ist, nochmal von sich hören zu lassen, weil das auch einfach ein wichtiger Berührungspunkt war. So,
Ja, ich bin
das
so
freut mich
dankbar.
immer sehr.
Und wenn ich so deine Podcasts höre oder mich an die Zeit so zurückerinnere, das Revue passieren lasse, wie mein Weg war und dass das ein ganz wichtiger Meilenstein war, bei euch zu sein, sich auf den Weg zu machen und den Weg auch da Hilfe zu bekommen und konkrete Sachen, das war für mich unglaublich wichtig und ich will auch immer diese Dankbarkeit behalten und nicht vergessen, wer mir auf dem Weg geholfen hat. Weil jetzt, wo ich stehe, ich habe nicht einen Tag, muss ich sagen, bisher bereut, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Und ich empfinde alles, was ich jetzt tue oder wie ich jetzt bin, als viel, viel besser. Also mein Ziel. Ich bin auf dem Weg zu meinem Ziel, sagen wir mal so.
Klasse, klasse. Wie sieht dein Ziel aus? Was fehlt noch zum Ziel?
Angestellte. Nee,
Ah.
ich habe so viel Arbeit. Dass ich, also ich habe jetzt schon eine Mitarbeiterin, die mir im Alltag hier zugange ist. Das ist sehr, sehr gut in der Hundepension. Aber ich könnte noch viel mehr machen und muss aber gucken, dass ich mich jetzt nicht überarbeite, dass ich trotzdem noch diesen Funken meiner Leidenschaft, dass der nicht erlischt. Das darf nie passieren. Und da muss ich gucken, dass ich nicht zu viel arbeite, weil die Nachfrage ist echt enorm, was ja super ist. Ich bin da auch total glücklich, besser als wenn niemand kommt. Aber es ist manchmal schwer zu stemmen, alles zu schaffen. Und parallel ist man ja auch noch, wie gesagt, Mutter und Frau und hat ja auch noch ein Leben. Aber das ist halt auch so, es gehört alles ja zu meinem Leben dazu. Also das ist ja alles sehr vernetzt. Ich schließe meinen Beruf nicht von meinem Leben aus. Das ist alles gemeinsam oder ich kann meine Kinder zum Beispiel auch mitnehmen, wenn Welpenspielstunde ist, wo ich sage, ich kann mir meine Arbeitszeit frei einteilen. Es ist alles so viel flexibler geworden. Das, was ich, wonach ich mich immer gesehnt habe, dann arbeite ich halt mal bis nachts oder fange früh an und das ist alles gar kein Thema mehr. Ich habe so viel mehr Energie und dafür kann ich mir die Wochen halt rausarbeiten, die ich mir früher immer gewünscht habe. Oder mir mal was gönnen zwischendrin, wo ich sage, nee, dann mache ich heute frei. Und ich nehme mir heute meine Kinder, weil ich kann mir alles selber eintakten. Das ist ein Luxus, den möchte ich nicht mehr missen. Oder dass ich einfach sagen kann, ich frühstücke jetzt mit meinen Kindern früh, mit den Kleinen. Die müssen noch nicht in die Schule, weil ich kann ja meine Termine später planen. Das war früher ja nicht möglich. Also viele Kleinigkeiten, wo ich so dankbar bin. Ja. Also eigentlich, ich will jetzt nicht hier so klingen, als wäre ich nur positiv oder, also, es gibt auch mal schlechte Tage, wo man ein bisschen schlechte Laune hat. Ist alles menschlich. Aber so dieser Grund ist viel gesünder. Und das, was auch, das habe ich neulich in einem Podcast von dir gehört, das habe ich für mich erkannt, was das Allerwichtigste ist, das Allerwichtigste, meine Gesundheit. Die steht über allem. Weil wenn ich die nicht habe oder wenn ich die verliere oder Raubbau betreibe an meiner Gesundheit, ist es psychisch oder auch körperlich, dann ist alles andere egal. Da kann ich noch sowas für einen sicheren oder ausgefallenen Beruf haben, ist egal. Und darauf habe ich mich in diesem Jahr echt besonnen, psychisch zu gesunden, wieder meinen Sinn zu finden und auch körperlich. Also wirklich körperlich zu gucken, ich muss fit sein, ich muss stark sein und mein Körper ist das A und O. Weil, ja, egal welcher Beruf, ob Lehrer oder selbstständig, ich brauche 100%.
Ja, ich finde es immer so absurd, wie viele Lehrkräfte, wenn es um das Thema Sicherheit geht, ihren Blick nur auf diese Verbeamtung heften und gleichzeitig sich die eigentlich allerwichtigste Sicherheitssäule selbst weghauen, nämlich die Gesundheit. Ohne die Gesundheit ist alles nichts. Da kannst du auch verbeamtet sein, wenn du morgens nicht mehr aus dem Bett kommst oder keine Ahnung, fünf Bandscheibenvorfälle hast oder Schlimmeres, dann genießt du auch das nicht mehr. Also das Sicherheitskonzept, das Allerwichtigste ist schlichtweg die Gesundheit.
Richtig. Und das meine ich, ich will doch fit bis ins Alter sein. Ich will nicht ein ewig langes Leben haben, wo die Hälfte krank ist meines Lebens, sondern dann lieber habe ich ein 70-jähriges oder so Leben und bin aber topfit bis zum Schluss. Und das ist das A und O. Und das betrachte ich jetzt nach allem auch von außen, wenn ich jetzt so Beamte sehe und diese ganzen vielen Krankheitstage und die ganzen Wehwehchen und boah, das ist schon krass. Also das sehe ich jetzt nochmal mit einem ganz anderen Auge als vorher. Das ist nicht nur, also das ist nicht gut.
Jetzt hast du gerade schon davon berichtet, wie flexibel du so einen Tag gestalten kannst. Kannst du uns mal einen typischen, in Anführungszeichen, Arbeitstag von dir beschreiben? Du bist sicherlich viel draußen, viel unterwegs, fährst zu Kunden oder im Wald oder wie läuft sowas ab bei dir?
Also mein klassischer Arbeitstag beginnt meistens früh um 6:30 Uhr, stehe ich auf und lasse alle Hunde raus, die gerade in der Pension sind. Na, die kommen dann aus ihren Zwingern, dann kommen die in die Ausläufe, dann werden die ersten gefüttert, dann komme ich rein, mache meine Kinder fertig, bringe die in die Kita oder frühstücke gemeinsam, wie auch immer. Und dann ist erstmal meine Stunde für mich. Dann nehme ich meine privaten Hunde, gehe mit denen meine Waldrunde. Und das ist mein festes Ritual. Das ist der Luxus, den ich mir jeden Tag gönne. Und dann geht der Tag quasi los, dass ich Physiotermine habe oder Trainingstermine. Aber die meisten Trainings sind halt Nachmittag. Ja, und dann hole ich Nachmittag meine Kinder von der Kita ab. Das ist meist so 3:30 Uhr. Dann kümmere ich mich um meine Kinder, bis die im Bett sind. Ich sage jetzt mal so 19:30 Uhr, 20 Uhr ist der letzte eingeschlafen oder im Bett. Und dann kann es sein, dass ich mich abends nochmal an den Laptop setze und ja, nochmal Rechnung schreibe oder Flyer erstelle oder meine Homepage mache, egal was. Also wie gesagt, ich könnte da tausend Sachen machen. Ja, und über den Tag verteilt ist es halt Trainingstermine, Futtertermine, Futterberatung. Also bunt gemischt. Und das ist auch das, was mir so Spaß macht. Ich habe teilweise, ach, ich habe noch vergessen, ich muss ja die Pensionshunde abends einsperren und füttern. Das passiert dann auch noch irgendwann dazwischen. Es sind mal manchmal stupide Tätigkeiten. Also ich sage jetzt mal Hunde füttern, wässern, sauber machen der Ausläufe und so. Dann sind es wieder sehr anspruchsvolle Einheiten mit Physiotherapie, Training. Dann wieder sehr kreative Sachen, wo ich für mein Business irgendwas kreiere. Wie jetzt sind wir in Planung von unserem Weihnachtsmarkt. Weil ich sage, ich möchte gerne meine Kundschaft und alles rundherum nicht mit irgendeinem Werbegeschenk abspeisen, sondern wir machen unseren eigenen Weihnachtsmarkt für Kinder und Hunde. Und das bedarf halt so viel Planung und ich habe aber Gott sei Dank so eine große Familie, die da mitziehen, dass ich viele Projekte gemeinsam stemme oder durch meinen Mann halt auch. Der zieht natürlich auch mit. Ja, und so ist jeder Tag anders, ne? Also so der grobe Plan ist Hunde früh und Hunde abends und Kinder und Kinder. Und dazwischen ist es bunt. Ja, und mal sind die Tage länger und mal kann ich auch sagen, wie heute habe ich nur einen Podcast-Termin mit dir. Und da konzentriere ich mich drauf. Und dann Nachmittag habe ich noch meine Gruppentrainings. Aber bis hierhin immer frei. Und das macht halt Spaß.
Schön.
So dieses selbstständige Arbeiten, das Kreative, das, ja, das ist sehr abwechslungsreich.
Toll. Man merkt es
Ein
einfach,
eigenes.
also man merkt es dir an.
Was halt auch schön ist, wenn so dieses, was ich früher vermisst habe. Ich habe so gerne mit den Kindern gearbeitet und ich habe die Kinder auch wirklich gern gehabt. Und ich war auch mit Leib und Seele Lehrer. Und das fiel mir so schwer, damals, als ich gegangen bin, meine Klasse auch abzugeben. Weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich lasse die Kinder im Stich, weil die Kinder brauchen mich. Also ich war auch so total moralisch gebunden an die Menschen. Und das war für mich auch nochmal so ein Riesenüberwindungspunkt, da zu sagen, ich muss aber jetzt an mich denken. Weil mich macht es letzten Endes kaputt, auch wenn ich gerne für die anderen da sein möchte. Ich bin ja so, ich helfe gerne. Wie gesagt, ich mag Kinder. Das war für mich ganz schwer. Ja, und da musste ich halt sehr radikal sein. Also, um mich halt wirklich zu priorisieren. Das wollte ich auch noch mal so sagen. Nicht nur immer dieses Finanzielle, sondern das Moralische.
Wenn jetzt jemand zuhört und ist ganz neugierig geworden und möchte gerne mal vielleicht genauer sich anschauen, was du da so machst, wo und wie findet diese Person dich denn?
Wir haben eine Homepage, kani-fortis.de. Ich bin auf Instagram unter Romy Meier oder Kani Fortis. Das ist so eine Verbindung oder Facebook. Ja, also verschiedenste Kanäle. Aber meine Homepage ist so, denke ich, das Aufschlussreichste. Was wir für
Und
Angebote haben, wie man uns erreicht.
regional, du oder ihr sitzt, naja, wie soll ich es beschreiben, nordöstlich von Leipzig, aber schon ein ganzes Stück raus, ne? Du hast gesagt ländlich, ne?
Genau, eine
Okay.
Stunde von Leipzig entfernt. Also im Osten.
Okay.
Im wilden Osten.
Im wilden Westen, genau, im wilden Osten. Okay. So, wir kommen langsam zum Ende, liebe Romy. Du hast uns heute ganz viele Einblicke gewährt und viel in den inneren Prozess mitgenommen, der von außen sich schon auch sehr anstrengend anhörte und der sich sicherlich auch viel Kraft gekostet hat. Aber wenn man dich heute reden hört, dann merkt man es einfach sehr authentisch, wie es deine Lebensqualität steigern konnte. Und ich würde dich gerne abschließend fragen, was ist dein Rat an eine Person, die im Lehrberuf in eine Krise geraten ist, aber sich aktuell noch im Kreis dreht?
Geh zu Isabel Probst, mach das Programm mit, weil da sind einfach so viele Übungen, so viele Tipps, so viele wertvolle Videos und Inhalte. Das kann man ja gar nicht mit einem, das ist ja so höchst individuell, was jemanden anspricht oder was jemandem hilft. Und da kann ich nicht einen Spruch oder eine Empfehlung geben. Also mir hat das, wie gesagt, geholfen, dass ich mich reflektiere mit euren Übungen, die ihr mir gegeben habt. Dieses Visualisieren, diese Grabrede, sowas. Ja, und das Leben ist einfach zu kurz. Und mir hat das so oft auch gezeigt, wenn in meinem Umfeld meine Liebsten gestorben sind, ob es meine Großeltern sind oder mein bester Freund in den letzten Jahren, dass ich dadurch immer wieder so runtergeholt wurde und mich besinnen muss auf das, was ist mir eigentlich wichtig. Was ist mir wichtig in meinem Leben und was hat Priorität in meinem Leben? Und das ist halt höchst individuell, die Antworten. Aber ich kann bloß sagen, dass ich mich bei euch wirklich sehr professionell gut aufgehoben gefühlt habe.
Das
Und
freut
das,
mich
wie du
sehr.
sagst, das ersetzt keine Psychotherapie oder das ist auch nichts für jemanden, der da wirklich sehr tief drinsteckt. Aber für jemanden, der dieses Fragezeichen hat und sich im Kreis dreht, wie ich im Labyrinth, immer wieder mit dem Kopf an die Wand renne, kann man dadurch, denke ich, einen guten Ausgang finden, egal in welche Richtung.
Vielen Dank für die unbezahlte Werbung, die du da nochmal für mein Programm gemacht hast. Ja, ich danke dir ganz herzlich für all das, was du uns heute von dir mitgegeben hast. Und ich denke, durch dieses Gespräch merkt man auch, wie sehr das Feuer, was du für dieses Thema hast, dazu beiträgt, dass das gerade gelingt. Also du hast geschrieben, das geht gerade durch die Decke, es ist eine super Entwicklung, ich kann mich vor Arbeit kaum retten. Man merkt, das ist einfach dem geschuldet, dass es genau dein Ding ist. Und du hast es gewagt, das auf diese Karte zu setzen.
Ja, weißt du, Isabel, was ich damals, hatte ich auch noch so diese Idee, ich stecke so voller Ideen und Tatendrang. Und jedes Mal wurde ich durch dieses Schulsystem so ausgebremst. Und dann hatte ich auch teilweise die Idee, wenn ich in dem Schulsystem weiterarbeite, dann muss ich meine eigene Schule gründen. Aber das ist so schwer, weil du wieder dann angewiesen bist auf Personal und auf andere Lehrer. Und dann dachte ich, okay, dann stehe ich eigentlich wahrscheinlich wieder an dem Punkt, dass ich tausend Ideen umsetzen will und Konzepte im Kopf habe, aber es scheitert an der Umsetzung. Also fange ich erstmal dann an, was zu machen, wo ich auf meine Arbeit angewiesen bin und gucke, was kommt. Ja, aber das war auch damals noch so eine Idee, dann mache ich halt meine eigene Schule.
Und jetzt ist es ja im Grunde so, nächster Schritt, Angestellte, ne? Angestellte Trainer und Trainerinnen. Mal schauen. Ich drück dir sehr die Daumen. Ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Ich weiß so aus meiner eigenen Entwicklung, wahrscheinlich ist der nächste Schritt wirklich die erste Honorarkraft oder Festangestellte. Und das wird dich komplett auf ein neues Level heben. Mal schauen.
Okay.
Ja. Super. Ganz lieben Dank, dass du diese Zeit genommen hast, Romy, heute. Du hast schon gesagt, heute Nachmittag stehen noch Gruppentrainings an. Du konntest dir den Tag so legen, dass jetzt am Vormittag einfach unser Gespräch stattfindet. Wunderbar.
Schön. Vielen Dank, Isabel.
Ja, ich danke dir und wünsche dir, wie gesagt, weiterhin wirklich alles Gute.
Danke.
Tschüss.
Ja. Ciao.
Ciao.